Deutschlandfunk.
Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 10. Jesus von Nazareth.
Mit Markus Dichmann.
Jedes Jahr feiern wir Weihnachten. Ja, nicht wir alle, aber doch eben sehr viele von uns. Ganz oft auch, wenn wir gar nicht gläubig sind oder auch, wenn wir gar keine Christen sind. Und gefeiert wird da eben die Geburt von Jesus von Nazareth. An dem kommen wir in unseren 100 Folgen nicht vorbei. Einmal eben, weil er Begründer ist der größten Religionsgemeinschaft der Welt mit fast 2,5 Milliarden Christen auf diesem Planeten. Tendenz steigend übrigens, auch wenn hier in Deutschland viele Menschen die Kirchen verlassen. Aber eben auch, weil Jesus von Nazareth mittendrin steckt im großen Ganzen der Menschheitsgeschichte. Irgendwo zwischen Römischem Reich und Judentum. Also, heute weihnachtet es.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Ja, dann wünsche ich frohe Weihnachten, Matthias.
Ach, das ist schön. Ich schließe mich mit Ostern an.
Stimmt, auch nicht ganz unwichtig bei Jesus. An dem Jesus kommt man nicht vorbei, ja?
Ganz sicher, weil auf ihn geht ja die Gründung der zweiten monotheistischen Religion zurück, nach dem Judentum. Und im Namen dieser neuen Religion wurde ein Heilsversprechen in weite Teile der Welt gebracht, aber auch eben Mord und Totschlag unter denen verübt, die als Heiden verschrien waren. Die christliche Lehre, das als drittes, war über viele Jahrhunderte die Handreichung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Davon sind wir alle geprägt. Und deshalb ist dieser Jesus von Nazareth auch für uns alle so wichtig, egal, ob wir an Gott glauben oder nicht.
Unsere ganze Zeitrechnung basiert ja, by the way, auf Jesus' Geburt, ne? Kann man noch vielleicht dazu sagen. Immer wenn wir irgendwelche Jahreszahlen ausspucken, sind die eben vor oder nach seiner Geburt. Jetzt kommt aber erstmal direkt der erste Bammer, Matthias, weil wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wann diese Geburt gewesen sein soll.
Ja, das Datum seiner Geburt ist schlicht und ergreifend unbekannt. Und die Zählung der Jahre nach dem Jahr 1 als Christi Geburt, das begann erst im 6. Jahrhundert. Damals berechnete der römische Mönch Dionysius Exiguus die vergangenen Jahre. Er nahm dabei die römische Quelle ab Urbe Condita, also von der Gründung Roms, und sagte, das war im Jahr 754 vor Christus. Dann nahm er noch die Angaben des Alten Testaments, der Bibel, und mit anderen Worten, nach der Berechnung von Exiguus und anderen römischen Gelehrten war das Gründungsjahr Roms 754 vor Christus. Das Geburtsjahr von Jesus von Nazareth macht er dann zum Jahr 1 der neuen Zählung. Anders ausgedrückt, in der alten Zählweise der Jahre ist die Jahreszahl eines Ereignisses um 754 größer als in der neuen christlichen Zählweise. Aber Historiker sind sich inzwischen einig. Jesus ist weder am 25. Dezember noch im Jahr 1 zur Welt gekommen.
Okay, jede Menge komplizierte, wilde Rechnungen mit falschem Ergebnis, könnte man sagen. Wann, wenn wir das jetzt mal von heute versuchen, uns vorzustellen, ist er denn dann aber geboren worden?
Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Genau wissen wir das nicht, beziehungsweise wir haben kein Dokument über die Geburt. Das ist ja logisch. Also muss man andere Hinweise finden und miteinander kombinieren. In den Evangelien von Matthäus und Lukas finden sich Hinweise auf das Geburtsjahr, weil Personen erwähnt werden, deren Lebensdaten aus anderen Quellen bekannt sind. Herodes, das war der römische Klientelkönig, der ist im März 4 vor Christus in Jericho verstorben. Bei Matthäus heißt es, Herodes sei König gewesen, als Jesus geboren wurde. Damit wäre das späteste Geburtsjahr von Jesus 4 vor Christus. Mhm. Das Evangelium des Lukas berichtet, dass Quirinius Statthalter in Syrien gewesen sei. Quirinius war römischer Senator und lebte von 45 bis 21 nach Christus. Die Volkszählung, von der Lukas in seinem Evangelium berichtet, kann frühestens 6 nach Christus gewesen sein, in dem Jahr, in dem Quirinius Statthalter in Syrien wurde. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass Quirinius zweimal Statthalter in Syrien gewesen ist, nämlich erstmals von 11 bis 7 vor Christus. Und damit wird wahrscheinlich, dass Jesus von Nazareth um das Jahr 6 vor Christus geboren wurde.
Also auch das eine Menge komplizierte Rechnerei, aber sagen wir mal, 6 vor Christus ist doch recht wahrscheinlich. So, Matthias, jetzt müssen wir mal aber den Bogen zurückschlagen zu einigen der letzten Folgen Eine Stunde History der Reihe nach, weil wir zwei Sachen zusammenbringen wollen. Einmal die Römer, du hast ja gerade schon den römischen Klientelkönig erwähnt, das Römische Reich war auf Expansionskurs, hatte sich um die ganze Mittelmeerküste herum ausgebreitet, auch in großen Teilen von dem, was wir heute zumindest Nahe Osten nennen, und hatte ganz konkret zum Beispiel auch die Provinz Judäa eingerichtet. Und zwar da, wo vorher mit Unterbrechungen ein jüdisches Königreich Juda existierte. Das haben wir in Folge 3 kennengelernt mit König David. So, also, hier laufen jetzt zwei Dinge zusammen. Die Geschichte der Römer und die Geschichte des Judentums. Wie lief die ab, diese Begegnung?
Problematisch, kann man nicht anders sagen, weil das Judentum ist eine monotheistische Religion. Das bedeutet, dass Juden nur einen einzigen Gott haben und auch anerkennen und ihm dementsprechend die Ehre erweisen. Das war für die Römer nur wiederum etwas völlig Unvorstellbares. Deren Gedanken- und Glaubenswelt war von den antiken Griechen beeinflusst. Viele griechische Gottheiten finden sich bei den Römern wieder. Und diese Gottheiten, denen wurde geopfert, Tiere oder Pflanzen zum Beispiel. Die Römer glaubten außerdem an Weissagungen und mystische Vorzeichen. Mittelpunkt ihrer Vorstellungswelt waren 12 Götter, deren vergoldete Statuen auf dem Forum Romanum standen. Jupiter, das war sowas wie Zeus bei den Griechen. Venus, das war die Aphrodite. Neptun glich so ein bisschen dem Poseidon. Und Mercurius, das war der Hermes der Götterbote. Die Römer hatten die Überzeugung, dass schon der kleinste Fehler bei den Ritualen oder ein Sprechfehler bei den Gebeten den Zorn der Göttinnen und Götter nach sich zog, den man nur mit besonderen Opfern wieder besänftigen könnte. Wenn also eine Gruppe sagt, sie glaubt nur an einen einzigen Gott, dann konnte der Gegensatz kaum größer sein und der daraus folgende Ärger eben auch nicht.
Also mal ein mindestens problematisches Verhältnis, die Römer und ihre Kulte und die Juden und ihr eben nur noch ein Gott. So, und da kommt jetzt auch Jesus ins Spiel, über den wir ja heute sprechen wollen. Jesus war Jude, ja, immer wieder wichtig, das nicht zu vergessen. Er war ja auch Handwerker, aber eben auch Prediger. Und weil er eben jüdischer Prediger war, könnte man fast sagen, er war ein Rabbi. Und als solcher zog er durchs Land und die Römer wiederum, die konnten kaum fassen, was sie da hören mussten, was Jesus so zu erzählen hatte. Dass es Jesus gegeben hat, als historische Gestalt, daran besteht kein Zweifel. Aber in was für einer Zeit lebte er eben und was dachten auch seine Zeitgenossen über ihn, das können wir vielleicht am besten herausfinden, wenn wir uns anhören, was die Römer über ihn zu sagen hatten. Wir folgen jetzt zwei römischen Legionären, die im Tempel von Jerusalem Patrouille gehen und dabei auf diesen Jesus von Nazareth stoßen. Veronika von Borries nimmt uns mit.
Kauft Öl, bestes Öl aus Palmyra und Mehl, feines Mehl, feines Mehl, für das Pessachopfer, Lämmer und Ziegen.
Wahnsinn, wie voll das hier ist.
Kein Wunder, kurz vor Pessach. Hast du das noch nicht erlebt?
Ich bin jetzt noch nicht so lange hier stationiert. Ich war bis vor 6 Monaten noch in Armenien.
Dann genieß deine Zeit in Jerusalem. In der Stadt kann man ganz gut leben. Die Theater, Bäder, alles tipptopp.
Und sonst ist viel zu tun für uns?
Nein, Pontius Pilatus hat die Lage ganz gut im Griff. Du siehst ja, auch im Tempel ist alles friedlich.
Aber ich muss sagen, den habe ich noch nie so voll erlebt.
Es ist kurz vor dem Pessachfest. Da kommen nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Pilger.
Was sind das für ein Fest?
Die Leute feiern, wie sie von ihrem Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit wurden und durch die Wüste hierher geführt wurden oder so.
Ja, und welcher Gott war das genau?
Na, daran wirst du dich in Judäa gewöhnen müssen. Die Leute haben nur einen Gott. Und der ist so heilig, dass sie noch nicht mal seinen Namen aussprechen.
Aber anbeten tun die den auch nicht, oder sehe ich das falsch?
Fürs Gebet sind andere Teile des Tempels vorgesehen. In diesem Vorhof werden vor allem Opfergaben verkauft und Geld gewechselt. Mir hat das ein Kollege so erklärt. Die Leute müssen vor dem Fest oder anlässlich des Festes ihrem Gott opfern. Die Opfertiere kaufen sie direkt hier im Tempel. Da können sie sicher sein, dass die Tiere vorher auf ihre rituelle Reinheit geprüft wurden. Das ist wohl sehr wichtig. Und weil man im Tempel nur mit tyrischen Schekel bezahlen kann, müssen sie das Geld einwechseln. Außerdem müssen sie davon ihre jährliche Tempelsteuer bezahlen. Die geht direkt an die Priester.
Und was opfert man da so, also mengenmäßig?
Kommt darauf an, was du dir leisten kannst. An Pessach ist es meist ein Lamm. Und sonst, wer viel Geld hat, gibt einen Ochsen, eine Ziege. Wer weniger Geld hat, darf eine Taube oder eine Turteltaube geben. Und wo es sehr knapp ist, der kann auch Mehl, Öl und Wein opfern.
Was ist denn da los?
Das sollten wir uns anschauen. Aus dem Weg! Zur Seite! Lasst uns durch!
Was? Schaut euch das an!
Was soll denn das?
Auf den Boden der Kasse! Auf den Boden des Tempels! Habt euer Viehzeug gekackt! Raus mit euch!
Was ist denn hier los?
Der Typ da hat einfach angefangen, mit seiner Geißel die Händler zu bedrohen und zu schlagen.
Kennt ihr den?
Der nennt sich Jesus von Nazareth. Behauptet, er sei der Messias.
Ach, so einer.
Raus mit euch allen, alle. Alle gehört ihr vor die Tür. Raus!
Verstehe nicht, was ist Messias?
Sie sind noch nicht lange in Jerusalem, oder?
Die Leute hier glauben, dass ihr Gott ihnen irgendwann einen Messias schicken wird. So eine Art Prophet und König, der sie alle anführt und ihnen den ewigen Frieden bringt und sie von allem Bösen erlöst. Die Priester im Tempel haben öfter mal mit irgendwelchen Wanderpredigern zu tun, die sich für genau diesen Messias halten.
Und dieser Jesus ist so einer, oder was?
Würde ich jetzt mal vermuten.
Aber sollten wir jetzt nicht eingreifen? Ich meine, der macht da echt eine Menge kaputt.
Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir halten uns aus religiösen Streitigkeiten raus, vor allem im Tempel. Es sei denn, wir werden explizit von den Autoritäten angefordert. Für die Ordnung ist die Tempelwache zuständig. Darüber entscheiden die Priester. Die werden schon wissen, was sie zu tun haben.
Was glaubt ihr, wer ihr seid? Was glaubt ihr, was für ein Haus das hier ist? Das ist das Haus meines Vaters! Und ihr habt daraus ein Kaufhaus gemacht! Raus mit euch! Raus!
Was? Raus! Was meint er wohl mit Haus seines Vaters?
Na, der hält sich wohl für den Sohn Gottes.
Vielleicht hat er auch einfach nur ein bisschen zu viel getrunken.
Hoffen wir es für ihn. Denn wenn er das ernst meint, dann werden die Priester ihn vor Pontius Pilatus anklagen. Er wäre nicht der Erste, den seine Worte teuer zu stehen kommen. Naja, da vorne kommt die Tempelwache. Wir können gehen.
Also wenn du mich fragst, die spinnen diese Judäer.
Naja, auch nicht schlimmer als die Gallier. Mein Großvater war noch unter Cäsar Centurion.
Wir gehen jetzt aber nicht zurück nach Gallien. Da waren wir ja in der letzten Folge, in Folge 11 im Bello Gallico. Nein, wir bleiben bei Jesus von Nazareth und dieser Geschichte, die wir eben aus den Augen zweier Legionäre gehört haben. Eine Geschichte, die dann als Tempelreinigung in die Historie eingegangen ist. Veronika von Borries hat uns eben davon erzählt und wir wollen noch mal tiefer einsteigen mit Annette Merz. Sie ist Theologin und Professorin für Kultur und Literatur des Frühchristentums in Utrecht. Grüße Sie, Frau Merz.
Guten Tag, hallo.
Diese Tempelreinigung, Frau Merz, gilt als ganz wichtige Episode, biblisch wie historisch, im Leben von Jesus. Können Sie uns erklären, warum?
Ja, die Tempelreinigung ist wahrscheinlich der Anlass gewesen, der dazu geführt hat, dass Jesus letztendlich gekreuzigt wurde.
Mhm.
Denn die römische Lokalaristokratie, die Leute, die im Tempel das Sagen hatten, für die war das wirklich der Punkt, wo sie fanden, dass Jesus wirklich eine Gefahr war. Weil er war eine Gefahr für ihre Finanzen. Mhm. Er hat offensichtlich den Tempelkult gestört. Er hat auch was mit Worten von Jeremia gesagt, dass die Leitung des Tempels den Tempel zu einer Räuberhöhle macht.
Mhm.
Das heißt, dass da Diebesgut verhandelt wird sozusagen. Und das hat alles damit zu tun, wie Jesus gegenüber den Reichen stand, mit seiner Vision vom Königreich Gottes. Und das war der Anlass, der letztendlich dazu geführt hat, dass das Synhedrium Jesus an die Römer überstellt hat, die ihn dann gekreuzigt haben.
Und dieses Kreuz, allein das ist ja auch irgendwie sehr aussagestark, Frau Merz. Soweit ich das weiß, haben die Römer jetzt nicht jeden x-beliebig ans Kreuz genagelt, sondern das war bei den Römern eine Strafe für politische Aufrührer. War für die Römer also Jesus jetzt kein Messias oder kein religiös Motivierter oder wie wir das heute nennen würden, sondern eben ein Aufrührer?
Er war ein politischer Messias. Er wurde gekreuzigt mit der Aufschrift, die sehr wahrscheinlich historisch ist, König der Juden. Und dass die Messias-Erwartung ist, dass ein einheimischer Herrscher die Römer vertreiben wird. Das heißt, das ist dasselbe, ein Messias sein und eine politische Aufrührer sein.
Mhm.
Es war im Übrigen eine Strafe auch für Sklaven, auch für unterworfene Völker. Also es war schon eigentlich die typische römische Todesstrafe in Palästina.
Okay, das heißt aber bei ihm speziell wurde die Todesstrafe praktisch verhängt wegen dieses Aufrührertums.
Ja. Ja.
Mhm. Und einem jesuschen Aufrührertum, wenn ich das mal so ausdrücken darf, gibt es da irgendetwas Besonderes? Ich denke jetzt mal ganz berühmt erstmal an dieses Bild von halt auch die andere Wange hin.
Ich denke nicht, dass da so ganz direkt eine Verbindung zu finden ist.
Mhm.
Die Frage ist, wie hat Jesus sich vorgestellt und wie haben auch andere sich vorgestellt, dass das Königreich Gottes kommen würde? Und da gab es Widerstandsbewegungen, die militärischen gewaltsamen Widerstand gegen die Römer verkündet haben und praktiziert haben. Und das hat dann im Jahr 66 ja auch zum jüdisch-römischen Krieg geführt. Bei Jesus war die Idee sehr wahrscheinlich, dass Gott die entscheidende Umwälzung bringen würde, also die Römer vertreiben würde und selber die Herrschaft über sein Volk ausüben würde. Und dass Menschen mithelfen mussten, Menschen so wie Jesus und die Jesusbewegung, aber nicht mit Gewalt, sondern mit Verkündigung, ja, der Verkündigung, dass das Königreich von Gott nahe ist, mit Krankenheilungen, mit Exorzismen, Dämonen austreiben. Und diese Dämonen, die stehen durchaus symbolisch für das Römische Reich. Ne? Auch vor allen Dingen eine ethische Praxis, die das Volk wieder vereinigt, die also die Marginalisierten wieder einschließt. Das waren alles Dinge, die für Jesus wichtig waren. Und deswegen greift er die Reichen, die Eliten an, die mit den Römern zusammenarbeiten und die letztendlich profitieren von der Ausbeutung des Volkes.
Würden Sie so weit gehen, ihn einen Sozialrevolutionär zu nennen?
Er hat sich selber einen Propheten genannt. Und das steht in der Tradition der alttestamentlichen Propheten, die auch sehr starke Sozialkritik hatten. Mit unseren Kategorien könnte man das einen Sozialrevolutionär nennen. Mhm. Aber einer, der mit Gott zusammenarbeitet. Das ist das Entscheidende, würde ich sagen.
Jetzt gibt es ja noch einen besonderen Gegenstand, speziell bei Ihrer Forschung, Frau Merz. Nämlich, Sie forschen auch zu den Sklaven des Römischen Reichs. Auch in dieser Zeit, eben auch in der Zeit Jesu, zur Praxis des Sklavenhaltens. Was würde denn jetzt ein Prophet, Schrägstrich Sozialrevolutionär wie Jesus zur Sklaverei sagen? Also wie sah das überhaupt zu seinen Zeiten aus und was hat er dazu gedacht?
Ja, er hat ganz wenig dazu gesagt. Das ist ein großes Problem, weil wir wissen, dass auch in den Eliten in Palästina Sklaverei normale Institution war, speziell auch die religiösen Eliten. Eine Sklavin, die wir zum Beispiel im Neuen Testament finden, ist die Magd, heißt das dann in unseren Übersetzungen, aber da steht Sklavin des hohen Priesters. Also die Elite in Jerusalem hatte ganz sicher Sklavinnen und Sklaven und wahrscheinlich auch andere städtische Eliten. Wenn Jesus irgendwo zu einem großen Gastmahl eingeladen war, dann haben da Sklaven die Arbeit gemacht. In vielen Bereichen wissen wir nicht so genau, weil die Quellen da nicht sehr explizit sind, ob Sklavenarbeit damit verbunden war. Aber es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass auch in der Fischerei am See Genezareth auch Sklaven beschäftigt waren. Versklavte Menschen, muss ich eigentlich sagen, weil niemand ist als Sklave geboren. Es ist immer eine menschliche Tat, jemanden zum Sklaven zu machen. Und zum Beispiel, als Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, von Jesus berufen wurden, dann steht da so ein unschuldiger Satz und sie verließen ihren Vater mit den Mistoi, mit den Lohnarbeitern im Boot. Und da ist nicht sicher, ob das Tagelöhner sind, die für sich selber arbeiten oder zum Beispiel versklavte Menschen, die von ihrem Herrn an den Zachäus ausgeliehen wurden. Das kam durchaus vor. Also es gibt eine Menge Branchen, in denen Sklaverei ganz typisch war. Prostitution gehört dazu. Und wir wissen, dass Jesus und Johannes der Täufer viel Anhang unter den Prostituierten und den Zöllnern hatten. Bei den Zöllnern können wir uns das auch vorstellen. An solchen Zollstationen, da arbeitete nicht nur einer, ne? Das war ein Betrieb. Und der hatte auch Bodyguards und der hatte Leute, die für ihn die Rechnungen machten und so. Und das können zu einem guten Teil versklavte Menschen gewesen sein. Wir wissen das nicht. Mhm. Es scheint so, dass Jesus sich nicht direkt mit dem Status der Menschen beschäftigt hat. Wir wissen, dass er einen Sklaven geheilt hat. Das ist der Sklave des Zenturion in Kapernaum. Aber auch unter den anderen Geheilten, er hat ja viele Menschen geheilt, können durchaus versklavte Menschen gewesen sein. Das heißt, es ist eine Frage, die bisher unter dem Radar der historischen Forschung gelaufen ist und die wir erst jetzt auf einmal sehen. Die Sklaven sind im Text, aber sie werden nicht benannt.
Mhm. Sie werden auch nicht von Jesus selbst benannt.
Die werden auch nicht von Jesus selbst benannt, nein. Und das ist eine der Fragen, wie kommt das? Ist der Teil der Überlieferung unterschlagen worden? Ja, er preist die Armen selig, er preist und ruft ein Wehe über die Reichen. Hat er auch die Sklaven selig gepriesen und die Sklavenhalter verflucht? Wir wissen das nicht, das ist einfach undeutlich. Jesus hat allerdings ziemlich viel Sklavenmetaphorik gebraucht. In seinen Gleichnissen kommen jede Menge Sklavinnen und Sklaven vor. Und das zeigt auch, dass es in der Umwelt seiner Zeit vorkam und dass er damit auch theologisch arbeitete. Und da liegt eine gewisse Spannung. Und das hat damit zu tun, dass in der jüdischen Tradition das Knecht Gottes sein, Sklave Gottes sein, das steht dann in den Quellen, auch eine positive religiöse Tradition ist. Und diese positive religiöse Tradition, die vermischt sich jetzt mit der Realität einer Sklavereigesellschaft im Römischen Reich, die extrem inhuman war und Menschen total entwurzelte. Es waren Fak natürlich Kriegsgefangene, die dann irgendwohin anders verkauft worden sind und deren Nachfahren allemal auch als Sklavinnen und Sklaven leben mussten.
Jesus von Nazareth, also mit dem Zeug zum Sozialrevolutionär, aber vielleicht einem blinden Fleck bei diesem Thema Sklaverei. Gut, dass Annette Merz da zum Beispiel noch weiter dran forscht. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Merz.
Gern geschehen.
Ja, Quellenlage, 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 kann man immer wieder nur sagen. Was wissen wir eigentlich und vor allem auch von wem? Wer hat's aufgeschrieben, wann und warum? Das sind Fragen, die wir uns in der Geschichte immer stellen müssen, die wir uns in der Antike auf jeden Fall immer noch mal besonders stellen müssen und die wir uns heute bei Jesus noch mal ganz besonders stellen müssen. Denn es ist eine komplizierte Nummer, etwas über das Leben von Jesus von Nazareth sagen zu können. Da geben größtenteils die sogenannten Evangelien Auskunft. Und Matthias, das ist schon mal eine Quelle, da müssen wir, sag ich mal, besonders vorsichtig sein.
Ja, das kann man wohl laut und deutlich sagen. Also mit aller Vorsicht halten wir fest, er war der erstgeborene Sohn Marias. Sein Vater Josef ist früh verstorben, wenn er denn sein Vater war. Jesus hatte wohl vier Brüder und einige Schwestern, von denen weder Alter noch Name bekannt sind. Mit seiner Familie soll Jesus ab und an Streit gehabt haben, weil er als Erstgeborener sich angeblich nicht ausreichend um die eigene Familie gekümmert haben soll. Sicher ist wohl, dass er sich schon als Jugendlicher einen Namen gemacht hat, weil er im Jerusalemer Tempel Bibelauslegungen zelebriert hat, die die anwesenden Tora-Lehrer offenbar stark beeinflusst haben. Jesus hatte einen Beruf, und zwar eventuell denselben wie sein Vater, nämlich vielleicht sogar Zimmermann oder allgemeiner gesagt Handwerker. Das war nicht unüblich, denn ein Beruf diente dem Lebensunterhalt eines Rabbis. Und Jesus war ein solcher Rabbi, also Lehrer oder Gelehrter, der die Tora kennt und auslegt.
Und ich glaube, eins wird da schon sehr deutlich, nämlich, dass Jesus auf jeden Fall Sendungsbewusstsein hatte. Ne? Also er hat gerne gepredigt und erklärt und erzählt und er hat das auch öffentlich getan.
Ja, und die Experten zu diesem Thema, die sagen, das begann mit der Taufe Jesu durch Johannes. Diese Taufe hat in der Nähe eines kleinen Ortes, vermutlich Bethanien, am Jordan stattgefunden. Und von da an begann seine Wanderschaft durch Judäa, Samaria und Galiläa bis nach Sidon. Das ist eine kleine Stadt im heutigen Libanon an der Mittelmeerküste. Wie und wo und in welcher Reihenfolge er die Städte besucht hat, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren. Wenn man jetzt noch die zahlreichen Heilungswunder bedenkt, die Jesus angeblich an Erblindeten oder anderen schwer Erkrankten durchgeführt haben soll, er also zu denen gegangen sein soll, die in der damaligen Zeit Ausgestoßene oder Vertriebene waren, dann ergibt sich das Bild einer schillernden und für viele sicher auch faszinierenden Person.
Schillernd und faszinierend, sagt Matthias. Markus, ich schätze mal, das würdest du auch unterschreiben.
Absolut.
Schillernd und faszinierend. Jesus von Nazareth, sagt Markus Spieker, Kollege vom MDR, unser ARD-Studioleiter in Neu-Delhi. Vor allem aber auch hat Markus ein knapp 1000 Seiten starkes Buch über Jesus geschrieben und daran 7 Jahre lang gearbeitet. Jesus, eine Weltgeschichte heißt es. Markus, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Und du bist ein gläubiger Mensch auch, oder?
Ich bin gläubig, ja. Ich bin Pfarrerssohn, das hat jetzt nicht zwingend was damit zu tun, aber ein Stück weit wurde es mir dann mit in die Wiege gelegt und ist dann auch da irgendwie an meinem Leben dran geblieben.
Sind sich vielleicht da Journalist und gläubiger Christ mal in die Quere gekommen, als du dein Buch geschrieben hast? Denn wer über Jesus als historische Figur schreiben will, der muss ja wahrscheinlich Wunderheilung und Wiederauferstehung doch erstmal zur Seite legen, oder?
Ich würde nicht sagen, in die Quere gekommen, ich würde sagen, fruchtbar ergänzt. Aha. Das sind ja so die zwei Arten, in denen wir unser Gehirn nutzen können, Glauben und Denken. Also Glauben, sage ich immer, ist monogam und Denken ist Polyamor. Im Glauben will ich in die Nähe, will ich in die Beziehung, möchte ich die Klarheit haben. Ein Philosoph hat mal gesagt, wer glaubt, geht immer nach Hause. Und im Denken hinterfrage ich natürlich, analysiere ich. Aber das kann ja beides ganz produktiv sein. Also der Glaube ist ein Stück für mich auch der Rahmen, in dem ich da meine Denkprozesse anstrenge. Aber dann auch meinen Glauben immer wieder hinterfrage und ich bin auch durch die Recherche eigentlich mir dabei treu geblieben.
Wir haben uns vor ein paar Jahren ja schon mal über Jesus unterhalten dürfen, Markus. Und eine Sache, die dir da ganz wichtig war, war mein Eindruck, waren die Gleichnisse von Jesus. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehört. Ja, Jesus der stellt eben diese Gleichnisse an. Aber was ist denn so ein Gleichnis genau?
Ein Gleichnis ist eine bildhafte Darstellung, vielleicht eines Lehrinhalts, eines Gedankens, ist eine Mini-Story. Mhm. Und was mich daran begeistert ist, dass wir ja heute in allen möglichen Bereichen das Storytelling sehr stark hervorheben. Ich habe neulich so einen Harvard-Ökonomie-Professor gehört, der wurde gefragt, bei den ganzen Revolutionen im Bereich KI, was könnte der denn seinen Kindern raten, was sollen sie mal lernen, studieren? Sagt er, ja, Storytelling, kannst du immer gebrauchen. Und da denke ich, ist Jesus so zeitgemäß, dass er uns nicht Dogmen hinterlassen hat, nicht eine große Systematik, sondern ja fast 40 Geschichtsminiaturen, die sehr dicht sind, aber auch so komplex, dass man 2000 Jahre später immer noch drüber nachdenkt.
Hättest du ein Beispiel, das für dich besonders heraussticht bei diesen 40 Gleichnissen?
Ja, da ergeben sich immer wieder neue Beobachtungen. Also ich war jetzt in Afghanistan und da sieht man etwas, was man auch in Pakistan, Indien sieht, diese Tagelöhner, also die morgens um 6 da rumstehen mit einem Schubkarren oder mit einer Schaufel oder mit einem Bohrer und hoffen, dass jemand sie anspricht und jemand sie beschäftigt. Und manchmal den ganzen Tag hocken sie da rum. Und in der Bibel gibt's ja das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wo das so ähnlich ist, dass da so ein Weinbergsbesitzer morgens rausgeht und sucht sich ein paar Leute, die da irgendwie Weinlese bei ihm machen. Und dann kommt er mittags nochmal, holt sich wieder ein paar und abends holt er sich den kümmerlichen Rest. Und am Ende gibt's die große Überraschung, dass alle dieselbe Kohle kriegen. Nicht? Und da ärgern sich natürlich die Ersten, aber mir ist dann jetzt neu aufgefallen, dass natürlich am Anfang immer so die Starken geholt werden und nachmittags siehst du dann die Alten, die Krüppel, die so nicht so marktfähigen und die natürlich ein ganz schweres Los haben, die den ganzen Tag gewartet haben und zusätzlich diese Demütigung, die Angst, nichts auf dem Teller zu haben abends. Und da finde ich die Geschichte total stark, weil sie einfach so ins Leben reinspricht.
Und sie ist eben, wie du gerade gesagt hast, kein Dogma, sondern jeder kann sie lesen, verstehen und was Eigenes draußen mitnehmen?
Ja, genau. Die hat ja so ganz viele Ebenen. Man kann die Geschichte ja theologisch deuten, also dass er den Juden damals klar machen wollte, die gesagt haben, naja, wir haben Gott sozusagen als erstes entdeckt, wir haben ein Privileg. Aha. Und die ein bisschen spät drangekommenen, die sollen sich mal hinten anstellen. Und Jesus sagt, nee, die sind genauso eingeladen, also auch die Leute anderer Völker. Nicht eine andere Geschichte, die ja auch der absolute Kracher ist, ist die vom barmherzigen Samariter. Die kennt ja eigentlich jeder. Und das ist ja so eine Geschichte, die eigentlich, wenn Jesus besonders effektiv hätte sein wollen, dann hätte er die gar nicht erzählen dürfen. Denn heute wird man vielleicht sagen, das ist die Geschichte vom barmherzigen Palästinenser. Ne? Also eine Volksgruppe, die Samariter, die damals bei den Juden nicht sehr beliebt war. Und die sind auf einmal die Helden. Und die Kritik wird abgeladen beim Apparat, bei der frommen Elite. Nicht? Also eine Geschichte, die so richtig in your face ist. Und ich finde das mega mutig, dass er die so erzählt hat. Mhm. Und beeindruckt mich immer noch.
Und die Bergpredigt, die hat für dich auch nochmal eine besondere Bedeutung, oder?
Nein, die Bergpredigt ist was programmatisch, etwas, was ja immer noch nachhalt, nicht? Selig sind die Verfolgung leiden, selig sind die Schwachen, selig sind die geistig Armen. Also er stellt ja im Prinzip auf den Kopf das, was bei uns Status und Gewicht hat. Und das provoziert nach wie vor. Ich finde das sehr beeindruckend, weil dahinter ja ein Stück eine Tatsachenbeschreibung liegt, dass ja diejenigen, die auch mal die schwächere Position einnehmen, die sich um andere kümmern können, dass die beziehungsfähiger sind, dass die also auch durchaus profitieren von dieser Lebenshaltung. Aber gleichzeitig wissen wir ja auch, dass in der Weltgeschichte, wenn es nur so wäre, dass nur die Starken gewinnen, nur die Mächtigen, dann würden wir uns wahrscheinlich gar nicht als menschliche Spezies so entwickeln, sondern es ist ja gerade die Fähigkeit zur Kooperation, die Fähigkeit auch mal zurückzustehen, die auch so Entwicklungssprünge ermöglicht. Und deshalb finde ich das eine Geschichte, die auf so vielen Ebenen uns heute immer noch stark anspricht.
Du hast gerade das Wort programmatisch verwendet, Markus. Ist das so eine Art Programm von Jesus, diese Bergpredigt? Hat er da mal wirklich alles reingehauen? Vielleicht nicht alles, aber viel von dem, was ihm durch den Kopf ging?
Ja, Programm dann aber im theologischen Sinn, nicht? Also Aha. Das waren ja Geschichten oder Predigten, wenn man sich das so vergegenwärtigt. Die hat er in Sichtweite zum Palast vom damaligen Herrscher in Galiläa, Herodes Antipas, gehalten. Ja. Nicht? Also da konnte man dessen Palast sehen. Und immer wieder gibt's ja dann so diese Berichte, dass Leute Jesus aufgefordert haben und gesagt haben, jetzt mach mal ernst, jetzt sei du unser König, marschier da auf den Palast oder besser noch, marschier auf Jerusalem, auf Rom und setz das in die Wirklichkeit um. Das macht Jesus ja nicht. Und er sagt ja am Ende seines Wirkens auch nicht seinen Jüngern, jetzt macht ihr das mal politisch klar, sondern er sagt denen, geht hinaus in alle Welt, macht die anderen auch zu sozusagen Anhänger dieser Lehre. Das heißt, es kommt ihm da auf eine Haltung an. und eine Haltung, die dann natürlich auch politische Prozesse mit initiieren kann. Ich glaube, das ist immer wieder wichtig, sich zu überlegen, dass es jetzt nicht eine Programmatik ist, in dem Sinne, dass sie so realisierbar ist. Denn das führt ja auch immer wieder zu Missbrauch. Also dass dann diejenigen, die sagen, okay, wir machen hier die Umverteilung, wir gründen einen Apparat, der jetzt die Bergpredigt verwirklicht, dass da ja wieder Macht mitspielt. Und dass auf einmal diejenigen, die das tun, das sieht man ja immer wieder auch bei so sozialistischen Experimenten, dann in der Herrscherrolle sind und diese Rolle dann oft missbrauchen.
Zum Missbrauch kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal, Markus. Aber ich würde gerne noch in dieser Zeit von Jesus einmal bleiben und mich fragen, oder dich fragen natürlich, ob jetzt über diese Gleichnisse hinweg und auch über die Bergpredigt hinweg, im Querschnitt sozusagen von all dem, was wir von Jesus wissen, was er uns hinterlassen hat, man auch so einen Einblick in seine Welt und in seine Zeit kriegt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war eine Zeit, in der es sehr viel Despotie gab, sehr viel Unterdrückung. Das fing ja an beim römischen Imperium, wo vor allem Sklaven ja komplett rechtfrei waren. Aber natürlich war auch das damalige Israel durchzogen von sehr ungesunden Machtverhältnissen. Und deshalb glaube ich, bei Jesus immer wieder eine große Rolle spielt die Machtkritik. Aber auch eine Machtkritik bei frommen Eliten. Also die sagen, naja, wir sind ja gar keine Herrscher in dem Sinne. Wir sind jetzt nur die theologischen Experten. Und Jesus ist sich sehr bewusst der Anfälligkeit von Menschen für Stolz, für Macht, für Status. Und einerseits trifft das die damalige Zeit. Aber ich glaube, das ist auch heute immer wieder sehr wichtig.
Du hast mal schön gesagt, Jesus sei kein 0815-Messias, ne? Weil natürlich gab es damals auch andere Prediger, andere religiöse Eliten, aber irgendwie haben seine Gleichnisse nun mal die Zeit überdauert. Sind vielleicht speziell diese Gleichnisse der Schlüssel zum Erfolg?
Ich würde sagen, es ist einer der Gründe, warum er immer wieder fasziniert. Aber bei Jesus ist es ja der doppelte Anspruch, nicht? Der ja dann theologisch auch im Glaubensbekenntnis unter anderem formuliert wird oder in der Dreifaltigkeitslehre, Jesus, Mensch und Gott. Das heißt, wenn man nur die Lehre hat, nur die Storys hat, dann bleibt doch dann so ein Eindruck einer gewissen Schwächlichkeit und eines Pfeifens im Walde, weil was verändert das dann wirklich? Und ich glaube, da die Kehrseite, dass einer sich auch selber schwach macht und einer die Machtlosigkeit aushält, der aber von sich in Anspruch nimmt, dass in ihm selbst Gott der Menschheit sein Gesicht zeigt. Ich glaube, das macht's dann doch aus. Also, dass derjenige, der die Storys erzählt, derjenige ist, der sozusagen auch die Schöpfungs-DNA hat und die Menschheits-DNA im Kopf hat, dass da also ein ganz tiefes Begreifen des Menschseins ist. Ich glaube, das gibt dem noch so ein Gewicht und so eine Substanz, die man immer wieder dazu denken muss. Und deshalb ist das ja auch in der Bibel immer wieder verzahnt oder in den Evangelien. Also einerseits Wundergeschichten und Geschichten, wo Jesus so als doch als Übermensch dargestellt wird und dann wieder diese leisen Geschichten, wo Jesus einfach so narrativ tätig ist.
Aber da sind wir wieder bei Denken und Glauben, ne? Die leisen Geschichten, die kann ich denken und verstehen, das mit dem Sohn Gottes muss ich eben glauben.
Ja, genau. Aber ich glaube immer, es ist doch diese Spannung, die Jesus bis heute frisch macht. Und ich glaube, das muss man nochmal sagen, wenn ich vorhin drüber geredet habe, dass Jesus Macht kritisiert. Also Jesus kommt ja persönlich aus einer Position der Ohnmacht. Also wenn man den Berichten glauben kann, ist er im Flüchtlingslager aufgewachsen. Sein Vater ist früh gestorben. Viele haben ihn überhaupt angezweifelt, dass das sein Vater war und haben gedacht, das ist ein Bastard, was ja für die damalige Zeit nicht so toll war. In einem hinteren Winkel des römischen Imperiums aufgewachsen. Und dass daraus dann die große Weltreligion entsteht, war eigentlich völlig unwahrscheinlich. Und ja, ich glaube, da liegt auch so ein Schlüssel drin, zu begreifen, warum Jesus so besonders ist. Dass das eigentlich nicht hätte passieren dürfen, was dann passiert ist.
Heute gibt es viele Millionen, über 2 Milliarden Christen auf der Welt, Markus. Verschiedenste Kirchen, kleinere Sekten bis hin zu den großen Weltkirchen. Und man sieht, die schauen sich Jesus zwar alle an, kommen aber eben von wegen Missbrauch und so eben auch zu sehr verschiedenen Ergebnissen. Was ich jetzt von dir mal gerne noch wissen würde, egal was man aus Jesus oder eben auch dem Glauben macht, ab wann hat man ihn mächtig falsch verstanden?
Ich glaube, erstmal die Gefahr, ihn zu reduzieren. Also das wurde ja dann über Jahrtausende fast gemacht, also anderthalb Jahrtausend, ihn nur als den größten göttlichen Herrscher darzustellen und eben nicht die menschliche Seite. Dann im Zuge der Aufklärung dann die Kehrseite, dann als ja netter Wanderprediger und das Paradoxe in seiner Botschaft so ein bisschen zu verkennen. Und ich glaube, Jesus wird man wirklich nur gerecht, wenn man die ganze Komplexität wahrnimmt. Und auch eben, und das ist mir immer wichtig, er ist kein Systematiker. Das heißt, die Versuche auch immer wieder, das dogmatisch zu umreißen, an irgendeiner Stelle scheitert das immer, geht ins Extreme. Deshalb kommt er ja mit den Geschichten, weil er uns da einlädt, auch ins Offene. Also ich glaube, Jesus gibt allen so einen kreativen Impuls mit, auch als er dann seine Jünger in die Welt rausschickt und sagt, jetzt macht ihr mal weiter, kommt das ja nicht mit einem Anweisungskatalog von 100 Punkten, sondern mit der Einladung, jetzt habt ihr so ein paar Essenzen gelernt und jetzt bitte guckt mal, wie ihr das umsetzt. Also er lädt auch Menschen zur Selbstwirksamkeit ein. Und ich glaube, immer wenn versucht wird, das zu eng zu fassen, das machtmäßig zu kontrollieren, geht man in die Irre.
Aber dann hat auch die katholische Kirche wohl was falsch verstanden.
Ach, da haben viele religiöse Gemeinschaften was falsch verstanden, denn die Versuchung ist ja immer da, das Ganze dann sozusagen zu betonieren, festzumachen, damit man es kontrollieren kann, weil das ist auch so ein bisschen die menschliche Natur. Ne? Man hat natürlich am liebsten so ein paar Regeln, die man dann einfach befolgt, da muss man nicht mehr kreativ nachdenken, aber das geht dann oft in eine falsche Richtung, weil das nach ein paar Jahren auch dann Staub ansetzt.
Jesus, eine Weltgeschichte, so heißt das Buch von meinem Kollegen Markus Spieker. Markus, danke dir.
Ich danke dir.
So, und das wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt, einen Blick auf diese schon vorhin erwähnten Evangelien zu werfen. Und vor allem auch auf die Frage, wer die eigentlich geschrieben hat. Denn das sind das Markus-Evangelium, ganz schön viele Markus heute in der Sendung. Das von Matthäus gibt es auch noch, das Evangelium von Lukas und das Johannes-Evangelium. Ihr merkt, ausschließlich geschrieben von Männern. Jesus hatte dann 12 Jünger, das sind eben auch alles Männer und Jesus selbst natürlich auch ein Mann. Das kann man jetzt vielleicht erstmal so feststellen. Allerdings muss man schon sagen, Matthias, in den Evangelien sieht man, dass so in Jesus' Inner Circle Frauen doch eine erhebliche Rolle gespielt haben.
Das ist generell sicher richtig, obwohl sowohl das Alte als auch das Neue Testament von Männern eben geprägt sind. Die Evangelien wurden ja, hast du eben gesagt, auch von Männern geschrieben. Aber richtig ist eben auch, dass viele biblische Berichte über Frauen existieren, denen Jesus begegnet ist, die mit ihm gezogen sind und die seine Jüngerinnen waren. Am bekanntesten ist sicher die, neben der Mutter Maria natürlich, Maria Magdalena, die bei der Kreuzigung und bei der Auferstehung anwesend gewesen sein soll. Um Maria Magdalena ranken sich Legenden. Mal ist sie Prostituierte, mal fußwaschende Sünderin und mal Geliebte von Jesus.
Wenn man den Evangelien da jetzt aber noch weiter folgt, Matthias, kann man schon sagen, dass Jesus für seine Zeit ein zumindest außergewöhnliches Frauenbild hatte. Das ging ja damit los, dass er öffentlich mit ihnen sprach, was eigentlich verpönt war, dass er kranke Frauen heilte, auch wenn sie den Geistlichen als unrein galten, und dass er halt überhaupt gar kein Problem damit hatte, sich mit ihnen über Gott zu unterhalten und sie damit eben an Religion teilhaben zu lassen, an seinem Glauben, weil das ja sonst auch eher ein Männerclub war.
Naja, und sie waren mit ihm ständig unterwegs. Sie halfen ihm bei seinen Reisen, offenbar auch bei seinen Predigten. Insofern waren sie auch ein entscheidender Teil der Verkündigung der Heilsbotschaften eben durch diese Predigten. Es wäre im Übrigen auch äußerst komisch, wenn es in seinem Gefolge keine Frauen gegeben hätte. Aus den in den Evangelien überlieferten Geschichten könnte man vielleicht Folgendes zusammenfassen. Jesus begegnete den Frauen mit hoher Wertschätzung. Für Jesus waren Frauen durchaus Vorbilder. Aber Jesus, das würde man vielleicht mit einem heutigen Wort so sagen, hat von Gleichberechtigung offenbar nicht so viel gehalten.
Ja, denn natürlich ist auch Jesus ein Mensch gewesen, ein Mensch seiner Zeit und in dem Fall eben auch ein Mann seiner Zeit. Und sein Verhältnis zu Frauen ist eben schon durchaus interessant, weshalb sich zum Beispiel auch Theologin Silke Petersen nochmal explizit damit auseinandergesetzt hat, unter anderem ein Buch auch geschrieben hat, von wegen Frauen im Umkreis von Jesu, über die berühmte Maria Magdalena. Jetzt ist sie bei uns hier in Eine Stunde History zu Gast. Grüße Sie, Frau Petersen.
Auch viele Grüße von mir.
Fangen wir vielleicht nochmal mit der Sachlage an, Frau Petersen. War das so, auch aus Ihrer Sicht, dass Frauen im Leben von Jesus und in seiner Gefolgschaft, in seinem Wirken, in seinem Tun, in seinem Machen, in seinem Sein, dass sie da eben auch tatsächlich eine Rolle gespielt haben?
Das war auf jeden Fall so. Das können wir, soweit wir Quellen haben und das rekonstruieren können, sehr gut belegen, besser als viele andere Sachen.
Mhm. Und er macht offenbar auch ein paar Sachen, die unüblich waren in seiner Zeit. Er spricht zum Beispiel öffentlich mit Frauen. Jesus berührt Frauen und heilt auch kranke Frauen. Sprengt das damals den Rahmen?
Nein.
Nein?
Nein. Also ich würde nicht sagen, dass das total unüblich war, weil dann sind wir sofort in dem Fahrwasser zu sagen, arme Frauen wurden im Judentum so schlecht behandelt und Jesus hat alles besser gemacht. Mhm. Und das ist eine ganz schwierige Argumentation, die zum Teil verbreitet war und auch in der feministischen Exegese vor vielen Jahrzehnten übernommen wurde aus der klassischen Exegese, die ganz oft sagt, oder aus der klassischen Theologie, Jesus ist besser als seine Zeit. Also wir müssen ja beweisen, ja, als Christen und Christinnen, dass Jesus super toll war, und je schlechter wir den Hintergrund malen, desto toller ist der Jesus.
Klar.
Und mit diesen Argumenten sollten wir aufhören, und zwar sofort, weil das einfach immer nur zu Zerrbildern vom antiken Judentum führt. Jesus war Jude, das ist vollkommen unstrittig, und er war vor allen Dingen ein Jude auch seiner Zeit. Und wenn er sich so verhalten hat, dass er mit Frauen geredet hat, dann ist das typisch für seine Zeit, weil er sich als Jude typisch für seine Zeit verhalten hat. Es gibt auch andere Juden, die das gemacht haben.
Andersrum formuliert, ging es Frauen in diesem frühen Christentum oder eher im Judentum, wie Sie gerade beschrieben haben, dann also vielleicht gar nicht so schlecht, wie lange angenommen?
Das könnte man so sagen, weil das war vielfältig, genauso wie das heute vielfältig ist im Judentum und im Christentum, und im Islam war es damals auch vielfältig. Also vieles kommt immer sehr viel mehr auf die soziale Schicht an als auf das Geschlecht, insbesondere in den antiken Gesellschaften, die sehr stark statusbezogen sind. Da kann es also entscheidender sein, ob jemand versklavt ist oder frei, als die Geschlechtszugehörigkeit.
Könnte man denn jetzt aber vielleicht dieses besondere Verhältnis, das Jesus zu Frauen hatte, rauslesen dann aus seinem sozialen Status? Also war es eben vielleicht, weil er aus einfacheren Verhältnissen kam, dass man da einen normaleren Umgang miteinander hatte?
Also aus welchen Verhältnissen er so genau kam, das wissen wir eigentlich gar nicht wirklich.
Auch wieder wahr.
Insofern ist das schwierig, davon irgendwas abzuleiten, weil da müssten wir auch ganz viel über die Verhältnisse wissen, und das tun wir auch nicht. Also das sind große schwarze Löcher, in die wunderbar alle Projektionen reingehen. Ich finde es ja eigentlich auch historisch viel interessanter, mir zu überlegen, was für Frauen da eigentlich in der Jesus-Nachfolge rumgelaufen sind, als was er über Frauen gedacht hat.
Dann sagen Sie
also
doch mal.
Also warum soll ich mich damit beschäftigen, was Männer über Frauen denken? Das Thema ist doch allmählich langweilig, oder?
Finde ich einen guten Punkt. Dann sagen Sie uns doch mal, Maria Magdalena ist ja eben dieser nahezu legendäre Name. Kommt ihr eine besondere Rolle zu?
Das sieht so aus, nach dem, was wir an ältesten Quellen haben, weil sie in fast allen Listen immer auf der ersten Position genannt wird. Also das heißt, die Frauenlisten, die wir haben, beginnen mit Maria Magdalena und haben dann andere Namen noch dabei, so wie die Männerlisten ganz oft mit Petrus anfangen. Das heißt, wir haben Gruppen von Jüngern und Jüngerinnen, die jeweils eine Galionsfigur, könnte man sagen, haben. Und das Interessante ist jetzt, dass in mehreren Evangelien Maria Magdalena und die anderen Frauen zuerst genannt werden bei der Kreuzigung. Und da fragt man sich ja, warum so spät? Und das ist ganz spannend, weil das eine Stelle ist, wo der Erzähler des Evangeliums oder die Erzählgruppe, das wissen wir ja auch nicht, des Evangeliums, die Frauennamen braucht als Zeugin, weil die Jünger, die Männer, alle weggelaufen sind. Also das heißt, Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn verraten und die anderen sind geflohen. Und dann hat der Schreiber, die Schreibergruppe des Markus-Evangeliums, das Problem, dass er irgendwie logischerweise eigentlich ein paar Leute braucht, die das gesehen haben, ne, mit der Kreuzigung, um so einen glaubhaften Text zu verfassen. Und da plötzlich kommen die Frauennamen. Und das heißt, wenn wir uns zurück überlegen, dann müssen die vorher schon dabei gewesen sein. Wie sollen die sonst plötzlich zu diesem merkwürdigen Ereignis in Jerusalem kommen? Und das wird tatsächlich auch gesagt in Markus 15, dass sie ihm in Galiläa schon die ganze Zeit nachgefolgt sind. Also da gibt es eine wunderbare griechische Verbform, die drückt aus, dass sie das schon ganz lange gemacht haben. Also man kann im Griechischen unterscheiden zwischen einmal kurz was machen und ganz lange was machen. Und da ist das Verb für ganz lange was machen.
Also sie gehörten praktisch wirklich zu dieser Volkschaft, um vielleicht so einen deutschen Begriff dafür zu verwenden.
Ja, die Jüngerinnen oder Nachfolgegemeinschaft oder Reichgottesbewegung, wie auch immer sie das nennen wollen, die sind in Galiläa schon mit ihm rumgewandert, ja.
Jetzt interessiert mich aber gar nicht mehr so sehr wie Sie gerade der historische Jesus, sondern auch diese historischen Frauen wie Maria Magdalena, die mit ihm waren. Was weiß man etwas über ihre Beweggründe, was sie auch gemacht haben in dieser Volksschaft? Warum waren sie bei ihm?
Ja, das wüsste ich gerne, sehr gerne, sehr, sehr gerne wüsste ich mehr darüber. Also man kann aus ein paar Indizien was schließen. Es gibt eine Geschichte bei Lukas, der sie als einziger früher einführt, und da gibt es diese Geschichte, dass Jesus sie von Krankheiten geheilt hätte. Also da kommen diese Dämonen vor. Ich bin da so ein bisschen misstrauisch, weil Lukas an solchen Punkten nicht so richtig freundlich gegenüber den Frauen eingestellt ist. Das heißt, der versucht, ihre Bedeutung runterzuschreiben. Und das kann sein, dass das einfach lukanische Redaktion ist hier. Die bösen Geister und die Dämonen bei Maria Magdalena. Man kann was schließen aus der Namensform tatsächlich, weil immer noch die wahrscheinlichste Theorie ist, dass die Namensform abgeleitet ist von einem Ort namens Magdala, der in Galiläa liegt, am See Genezareth, beinahe auf dem Weg von Nazareth nach Kapernaum, also zwei Orte, die für Jesus wichtig waren und wo er zeitweise gelebt hat. Und man kann vermuten, wenn sie Maria aus Magdala heißt, dass sie Magdala in der Jesus-Nachfolge verlassen hat. Und das heißt, da wird der Ort interessant und da ist auch eine ganze Menge ausgegraben worden in den letzten Jahren. Unter anderem eine Synagoge, wo es dann gleich ein paar Schlagzeilen gab, von wegen, das wäre die Synagoge, wo sie sich kennengelernt haben. Das wissen wir nicht, natürlich.
Aber eine schöne Story.
Immerhin eine nette Fantasie zum Thema.
Ja. Ja, genau.
Ja, ja. Und da hat man aber auch richtig schöne Mosaiken gefunden, so auf Fußböden von Villen und so. Also das scheint doch eine bisschen größere hellenisierte Stadt gewesen zu sein. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sich fragen, wie gebildet war die? Also konnte Maria Magdalena vielleicht Griechisch und vielleicht besser Griechisch als Petrus, der vorher fischen gegangen ist? Mhm. Aber das wissen wir alles überhaupt nicht. Ne?
Schön wäre es, ne?
Es wäre schön, mehr darüber zu wissen, ja. Einfach, ja, was es da für Beweggründe gab.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gab aber immer ganze Listen. Wie es die Männerlisten gab, da stand eben auch nicht nur Petrus drauf, wird ja auf der Frauenliste dann auch nicht nur Maria Magdalena gestanden haben. Könnten Sie uns vielleicht noch ein paar andere Namen oder ein paar andere Biografien da, na, je nachdem, was man darüber weiß, noch näher bringen?
Also es sind immer so Einzelnamen und wir wissen eigentlich ganz wenig. Es scheint noch eine andere Maria gewesen zu sein, wo dann auch Söhne namentlich genannt werden. Von ihr, also Jakobus und Josef oder Josef, die möglicherweise eben halt auch in der Jesus-Nachfolge waren. Also vielleicht war das so, dass da mehrere aus einer Familie sich dem angeschlossen haben oder zumindest zeitweise dem angeschlossen haben. Dann gibt es eine ganz rätselhafte Salome, die wird nur im Markus-Evangelium als Jüngerin genannt und die ist nicht identisch mit der aus der Oper von Richard Strauss und dem Kopf Johannes des Täufers auf der Silberschüssel. Vielleicht führt das jetzt etwas zu weit, ist es jedenfalls eine andere Salome. Ja. Und dann gibt es aber nur im Johannes-Evangelium, die alle als Kreuzigungszeugin immer sofort, an die alle sofort denken, ist die Mutter Jesu. Und die scheint gar nicht dabei gewesen zu sein erstmal. Die hat Johannes da unters Kreuz gestellt, weil er den Dialog mit dem Lieblingsjünger brauchte, aus theologischen Gründen. Mhm. Und die steht da aber in den synoptischen Evangelien, also bei Markus, Matthäus und Lukas nicht.
Aber der eine brauchte sie eben.
Ja, der brauchte sie und der hat sie dann dahingestellt. Und vielleicht ist sie auch nach Ostern zu der Jesusbewegung gekommen, weil es gibt so in Apostelgeschichte 1 taucht sie dann wieder mit der Gruppe auf, also mit den Frauen und Männern aus der Jesusbewegung auf. Und vielleicht hat sie sich da eben halt auf die andere Seite begeben, also die Mutter Jesu, ja, die, während das Verhältnis zu Jesu Lebzeiten anscheinend nicht so richtig gut war.
Ist das so?
Ja, das können wir aus den Quellen schließen, weil Jesus sich sehr kritisch gegenüber Familienstrukturen äußert. Also er fordert auch von denen, die ihm nachfolgen, die Familie zu verlassen, also von Männern und von Frauen, Väter, Mütter, Geschwister, Kinder, alle zurückzulassen, um ihm nachzufolgen. Und es gibt diese schöne Geschichte von Jesu wahren Verwandten, steht unter anderem in Markus 3. Da kommen seine Mutter und seine Geschwister, also er hatte wohl Brüder und Schwestern, um mit ihm zu sprechen. Und er weist sie ab und sagt, dass diejenigen, die um ihn herum sitzen, also die ihm zuhören, die seine Botschaft glauben, dass die seine wahren Verwandten sind. Also seine Mutter, Schwester, Bruder und so weiter. Tatsächlich auf einer metaphorischen Ebene zu ihm gehören und die realen Verwandten nicht wichtig sind. Mhm. Und das ist ja schon eine Zurückweisung, eine deutliche.
Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Frau Petersen, es gibt Gründe dafür anzunehmen, dass es Frauen im Judentum, eben so rund um die Zeit Jesu, vielleicht gar nicht so schlecht ging, wie lange angenommen. Was ich jetzt aber interessant finde, wenn wir jetzt mal vielleicht einen ganz großen Bogen aufmachen wollen, hier in einer Stunde History jetzt mal der Reihe nach, haben wir mal bei den Sumerern angefangen und bei ihren Riten und Kulten. Und da haben Frauen ganz wichtige Rollen gespielt. Eben nicht nur als Göttinnen im Glauben, sondern auch in der Praxis, als Priesterin und sogar im Amt der Hohepriesterin. Zu Zeiten Jesu sieht das doch dann aber schon männerlastiger aus.
Auch diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Zur Zeit von Jesus stand ja der Tempel noch. Also das heißt der Tempel in Jerusalem. Mhm. Und da gab es bestimmte kultische Funktionen, die tatsächlich nur Männern vorbehalten waren. Aber es gab noch kein Judentum im heutigen Sinne, was sich ja ganz anders entwickelt hat nach der Zerstörung des Tempels und der Konzentrierung auf die heiligen Schriften, die dann viel stärker wurde und deren Auslegung. Und in dem Zusammenhang muss man so ein bisschen aufpassen, weil es sehr verschiedene Richtungen da gab, von deren Einzelheiten wir zum Teil gar nicht wirklich viel wissen. Mhm. Also wie sie tatsächlich ihre Praxis in der Synagoge organisiert haben. Und man hat inzwischen relativ viele Inschriften gefunden, wo tatsächlich Synagogenvorsteherin oder Mutter der Synagoge oder solche Ämter bezeugt sind für Frauen im antiken Judentum. Das heißt einfach nur sozusagen, die durften gar nichts, ist angesichts des Inschriftenbefundes schon richtig schwierig.
Okay.
Den muss man einfach zur Kenntnis nehmen und dann gucken, wie man das sich zurechtbastelt. Und ich kann in dem Zusammenhang vielleicht daran erinnern, dass es sehr lange gedauert hat in den christlichen Kirchen, in den evangelischen im 20. Jahrhundert, bis es endlich zur Frauenordination gekommen ist. Das war in den verschiedenen Kirchen nacheinander, aber immer weit nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 30er Jahren gab es schon eine jüdische Rabbinerin, die ordiniert war, Regina Jonas. Und in der katholischen Kirche gibt es immer noch keine Priesterin, nicht mal Diakonin, die neutestamentlich bezeugt sind.
Aber vielleicht,
also da müssen wir uns erstmal an die eigene Nase fassen.
Ja, unbedingt. Vielleicht wirkt das ja aber eben dann noch paradoxer, wenn wir also jetzt nicht mal so einen richtig klaren Befund wieder rund um die Zeit von Jesus haben und Jesus nun mal irgendwie auch ein aufgeschlossenes Verhältnis zu Frauen in seinem Umfeld hatte, das speziell aus dem Christentum so eine Männerveranstaltung geworden ist.
Ja, klar. Also da haben wir ein Problem. Und das Problem sollten wir innerchristlich bearbeiten und nicht aufs Judentum projizieren und sagen, ja, die bösen Juden und Jesus musste irgendwas tun, weil es den Frauen im Judentum so schlecht ging in der Antike. Also das ist einfach ein Verschiebungsdiskurs. Ja. Da müssen wir gucken, was ist eigentlich im Christentum los bis heute.
Sagt Silke Petersen hier bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Petersen.
Ja, ich danke Ihnen.
Es gab also Frauen, die Jesus folgten. Jesus hatte Frauen gerne in seiner Gefolgschaft und brachte ihnen Wertschätzung und Anerkennung gegenüber auf, was allerdings vielleicht zu seiner Zeit gar nicht so ungewöhnlich und außergewöhnlich war, wie wir bis eben noch angenommen hatten. Politisch war er vielleicht kein Zelot, aber die Römer betrachteten ihn allemal als Aufrührer. Und mit den religiösen Eliten, mit denen hatte er allemal Beef. Ja, dieser Jesus von Nazareth, den wir uns heute angeschaut haben, Matthias, dieser Jesus hatte vor allem doch irgendwie was Revolutionäres.
Ja, das denke ich durchaus. Denn diese Art des Glaubens an den nur einen Gott war eingedenk der politischen Situation in den römischen Provinzen mit starken sozialen Diffamierungen und Verfolgungen verbunden. Und das hatten die Juden ja schon länger am eigenen Leib erfahren. Und das galt nun auch für die junge Christengemeinde, die anfangs von den Römern ja als eine jüdische Glaubensrichtung bezeichnet wurde. Da prallten dann letzten Endes zwei Welten aufeinander. Hier Monotheismus und da kultischer Götterglaube.
Gut, aber eine Sache ist ziemlich klar, diese Botschaft Jesu, die sollte ziemlich verfangen. Heute feiern wir Weihnachten und glauben eben nicht mehr an Jupiter und Poseidon. Das Christentum wuchs und wuchs, kam von Nazareth und Jerusalem dann eben bis nach Rom. Und da, Matthias, da sollte es dann richtig heftig werden.
Ja, da kann man diese Verfolgungen heranziehen. Das bekannteste Beispiel, und das ist wirklich nicht das einzige, das war die neronische Christenverfolgung nach dem verheerenden Brand in Rom. Das war im Sommer des Jahres 64. Kaiser Nero machte damals die Christen als Urheber dieses Feuers aus und startete eine wirklich brutale Verfolgungsaktion. Nach neueren Erkenntnissen sind rund 200 Christen hingerichtet worden. Darüber geht es dann in der nächsten Woche.
Und dieser ja vermeintlich wahnsinnige Kaiser Nero war ja auch nicht irgendein Kaiser, sondern er war der letzte Nachfahre aus der Linie von Julius Caesar, von dessen Weg zur Macht wir euch ja gerade erst in der letzten Folge hier erzählt hatten. Also der letzte Kaiser der julisch-claudischen Dynastie, das Christentum und ein brennendes Rom. Das dann in der nächsten Folge, eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach. Nächste Woche dann mit Steffi Orbach für euch. Für heute danke ich Matthias, danke ich unseren Producern für Technik und Sound und danke euch fürs Zuhören. Ich bin Markus Dichmann. Ciao, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Deutschlandfunk.
Hi, ich bin Gellert Singh, Privatdetektiv. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und geklonter Körper.
Welcher gefällt dir am besten? Sucht er einen aus?
Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein paar Schuhe.
Das Klonlager. Wahnsinn.
In so einer Welt soll ich die verschwundene Programmiererin Juliette Perrot aufspüren. Na, vielen Dank auch.
Juliette hat daran gearbeitet, dass wir dem Tod noch näher kommen. Mit Software.
Sie hat eine Sicherheitslücke gefunden.
Hi, Juliette. Wir hatten etwas, was du suchst.
Vor 9 Monaten hat sie sich auf einmal brennend für KIs interessiert.
Ich habe fast alles preisgegeben. Aber uns habe ich nicht verraten.
Wurde Perrott gekidnappt? Oder ist sie untergetaucht? Eins steht fest, sie war einem großen Geheimnis auf der Spur. Und sie hat Gegner. Mächtige Gegner.
Wir wollen dir helfen, Juliette.
Das ist alles so abgefuckt.
Scheiße.
Was jetzt? Löschst du mich?
Nein. Ich rette dich.
Hologrammatiker. Hörspielserie nach dem Roman von Tom Hillenbrand.
Alle Folgen ab sofort in der Deutschlandfunk-App. Scheiße, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.